Herr, wir danken dir dafür, dass du für uns gestorben bist, dass du dein kostbares Blut für uns vergossen hast, so dass wir dein sind und du unser bist. Wir haben das gerade gesungen, denn ich bin dein und du bist mein. Und wir bitten dich, dass dieses in dir sein unser ganzes Leben mehr und mehr bestimmt, dass wir uns das Tag für Tag bewusst machen, dass du unser guter Herr bist, dass du mit uns bist, dass du bei uns bist, dass wir ja von dir erkauft wurden für ein Leben für dich und zu deiner Ehre. Herr, bitte hilf uns, dass wenn wir heute Morgen darüber nachdenken, was es bedeutet, das ganz konkret auszuleben als Kinder, als Eltern, aus dir herauszuleben. Amen. Ja, ich habe die Predigt betitelt mit dem Titel Coram Deo, unser ganzes Leben als ein Gottesdienst. Coram Deo, das ist eine lateinische Formulierung, die mir in den Sinn gekommen ist, also die ich mir nicht ausgedacht habe, aber die mir, worüber ich schon andere habe sprechen hören, die Theologen dazu verwenden, um zu beschreiben, was das Leben eines Christen im Kern eigentlich ausmacht. Er lebt Coram Deo, das bedeutet, er lebt in der Gegenwart Gottes oder er lebt vor dem Angesicht Gottes, sein ganzes Leben lang. Und das ist das, was wir als Christen damit meinen, wenn wir sagen, wir leben Coram Deo, dass wir unser ganzes Leben in der Gegenwart Gottes, unter der Autorität Gottes und zur Ehre Gottes leben. Das ist, wenn man das so sagen kann, unser großes Ziel im Leben als Christen, dass wir nicht Gott vergessen leben, so als ist Gott überhaupt nicht da oder spielt er nur eine Nebenrolle in unserem Leben, sondern dass wir in dem ständigen Bewusstsein leben, dass Gott da ist, dass er unser Gott ist. Und das ist für Paulus auch das Hauptanliegen in diesem Textabschnitt. Lebe dein ganzes Leben, Coram Deo. Nicht nur von Anfang bis zum Ende, sondern lass jeden Teilbereich deines Lebens, wenn man das Leben überhaupt in Teilbereiche aufteilen kann, lass jeden Teilbereich deines Lebens von diesem Bewusstsein der Gegenwart Gottes durchdrungen sein. Oder negativ formuliert, lass nicht zu, dass es so eine Aufteilung in deinem Leben gibt, wo ein Bereich deines Lebens vielleicht überschrieben ist mit dem, ja, mein Leben für Gott, und dann gibt es so einen anderen Bereich, wo eigentlich drüber steht, mein Leben ohne Gott. Denn Gott gehört nicht nur unser Sonntag, sondern unser ganzes Leben gehört ihm, alle Tage unserer Woche, auch Montag bis Samstag. Und das ist Paulus' Anliegen in diesem Text, wie das ganz konkret aussieht. Dass Gott nicht nur unser Gott ist, wenn wir hier Gottesdienst feiern, sondern dass Gott auch unser Gott ist, wenn wir an der Arbeit sind, wenn wir in der Schule sind, wenn wir in der Uni sind, wenn wir mit den Kindern zu Hause sind oder was auch immer wir dann tun. Luther hat das mal so gesagt, jeder Tätigkeit kommt vor Gott eine besondere Ehre zu. Selbst ganz gewöhnliche Arbeit ist eine göttliche Berufung oder ein göttlicher Auftrag in unserer alltäglichen Arbeit. Egal wie wichtig oder banal sie ist, dienen wir Gott, indem wir dem Nächsten dienen, also unseren Mitmenschen dienen. Und wir auch Anteil an Gottes andauernden Fürsorge für alle Menschen auf dieser Erde haben. Durch uns wirkt Gott zum Wohl anderer Menschen. Deshalb dienen wir Gott. Alles, was wir tun, ist ein Gottesdienst. Und als Christen tun wir deshalb wirklich alles als von ihm dazu Berufene. Nichts ist irgendwie außerhalb unserer Berufung Gottes. Und wir tun alles zu seiner Ehre. Und ich finde das interessant. Das ist vielleicht das Erste, was auffällt, wenn man diesen Text liest, dass Paulus an jede Gruppe, die er hier schreibt, immer noch hinzufügt, tut es im Herrn oder tut es, als ob ihr dem Herrn dient oder dient euren Herren, als würdet ihr Christus dienen oder auch an die Herren, lebt oder behandelt eure Sklaven so, dass ihr euch immer bewusst seid, dass Gott, euer Herr, noch über euch steht. Das ist das große Gesamtbild, was Paulus uns hier gibt. Ein Leben auf Gott ausgerichtet in dem Bewusstsein, dass er da ist. Ein Leben Coram Deo. Und dann sagt er uns, wie das für die einzelnen Gruppen, die er hier anspricht, dann konkret aussieht. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, heute Morgen über alle vier Gruppen zu sprechen und habe dann gemerkt, dass es viel zu viel ist und werde deshalb nur die ersten zwei Gruppen ansprechen und nächste Woche dann die nächsten zwei Gruppen. Und kommen wir zuerst zu den Kindern, zu den Jungen. Wie sieht das für euch aus, ein Leben Coram Deo zu leben? Ich lese uns nochmal die ersten drei Verse. Da schreibt Paulus Ja genau, die lese ich uns noch einmal. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, So möchte es der Herr, dem ihr gehört, so ist es gut und richtig. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Dies ist das erste Gebot mit Verheißung, damit es dir gut geht und du ein langes Leben auf der Erde hast. Das ist ein Zitat aus den 10 Geboten. Vielleicht ist das Erste, was man hier sehen und festhalten sollte, dass den Wert oder den Kindern ein ganz besonderer Wert in der Gemeinde zugemessen wird. Das war ganz im Gegensatz zu der damaligen Kultur, wo Kinder einen ganz geringen und niedrigen Stellenwert in der Gesellschaft hatten. Aber für Paulus in der Gemeinde, was eine ganz neue Art von Gemeinschaft und Gesellschaft ist, sieht er den Wert von Kindern und er sieht, dass sie eigenständige Personen sind, die er ernst nimmt und denen er zutraut, ein Leben im Glauben zu führen und im Glauben auf Gottes Wort zu antworten. Sie sind wie selbstverständlich Teil der Gemeinschaft, Teil der gottesdienstlichen Versammlung, in der Paulus' Briefe vorgelesen wurden. Ich habe mich gerade geärgert, dass ich die Textlesung nicht gemacht habe, bevor die Kinder hochgegangen sind, weil auch sie hätten diese Worte gut hören können. Aber wir haben trotzdem noch einige junge Menschen da, die ja für die diese Worte Anwendung finden. Und ja, sie werden nicht nur als Teil der Gemeinde, sondern oder als Teil des Gottesdienstes, sondern auch als Teil der Gemeinde, der christusgläubigen Gemeinde gesehen. Paulus geht mit diesen Worten davon aus, dass es in Ephesus Kinder gibt, die einen ganz persönlichen Glauben an Jesus Christus haben, die durch diesen Glauben Familienmitglieder der Familie Gottes geworden sind. Und die spricht er hier an. Aber wer soll sich von diesen Worten angesprochen fühlen? Wer sind die Kinder, die hier gemeint sind? Es ist eigentlich in allen Kulturen so, dass es so ein allgemeines Verständnis davon gibt, wann ein Kind nicht mehr ein Kind ist, sondern als erwachsen gilt. Da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, persönliche Reife, der Grad an Eigenständigkeit und Selbstständigkeit und Unabhängigkeit, auch das Alter. In Deutschland ist man ja ab 18 volljährig, das ist auch so eine Markierung. Aber wenn du noch nicht 18 bist, wenn du noch bei deinen Eltern lebst und zur Schule gehst, dann haben deine Eltern eine besondere Fürsorgepflicht für dich und du hast auch, um es mal so mit den Worten hier zu sagen, auch eine Pflicht, deinen Eltern gehorsam zu sein. Das bedeutet, wenn deine Eltern sagen, sei um 10 zu Hause, dann bist du um 10 zu Hause. Einfach, weil sie es sagen und Gott ihnen diese Autorität gegeben hat. Oder wenn sie sagen, räum dein Zimmer auf, dann räumst du dein Zimmer auf, ohne eine Diskussion darüber anzufangen. Aber Gehorsam und Gehorsam, das ist ja immer so die Sache. Was ist damit, wie sieht dieser Gehorsam eigentlich noch aus? Wenn du zum Beispiel, und das frustriert uns manchmal als Eltern, wenn du erst nach dem 5. Mal das tust, was deine Eltern dir sagen, dann warst du eigentlich 4-mal ungehorsam, bevor du dann ihnen gehorsam geworden bist. Also das heißt, wir sollen, wenn wir unseren Eltern gehorsam sein wollen, sofort tun, was sie sagen. Und ich erinnere mich als Kind, wie oft ich meine Eltern mit einem sofort vertröstet habe und gesagt, ja, mache ich sofort, und dann habe ich noch ganz viel Zeit verstreichen lassen. Und das ist nicht in diesem Sinne. Und wir sollen es auch nicht nur sofort tun, was unsere Eltern sagen, sondern wir sollen es auch mit Freude tun. Wir sollen nicht unser Gesicht verziehen und ja, sondern wir sollen es mit einem Lächeln im Gesicht tun können und sagen, ja, Mama, ja, Papa, mache ich jetzt. Wir sollen es tun, ohne uns zu beschweren. Ihr seid so gemein, wie könnt ihr nur, immer muss ich und nie darf ich und immer ist es so. Und Paulus möchte, dass wir es tun, auch wenn wir nicht das Warum immer verstehen. Auch das bedeutet Gehorsam. Wir können gerne danach dann nochmal auf unsere Eltern zugehen und sagen, Mama und Papa, erklärt mir das nochmal, warum sollte ich das jetzt so und so machen? Erschließt sich mir überhaupt nicht, aber erstmal tun wir das, was unsere Eltern uns sagen, ohne uns zu beschweren. Dann, wir sollen es viertens vollständig tun. Ich erinnere mich daran, wenn meine Eltern mir den Auftrag gegeben haben, die Spülmaschine auszuräumen, dann habe ich das gemacht, aber die nervigen Töpfe, die man irgendwie in so einen schrecklichen Schrank einräumen musste, die habe ich dann doch noch drin gelassen. Oder als ich den Rasen mähen sollte, dann stand am Ende der Rasenmäher noch draußen. Und nein, wir sollen, wenn unsere Eltern uns etwas sagen, es vollständig tun. Und dann fünftens, geht in eurem Gehorsam die Extrameile. Das ist eine Formulierung aus der Bergpredigt, wo Jesus sagt, wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh 2 mit ihm. Das ist jetzt schon wirklich die hohe Kunst des Gehorsams, sage ich mal. Wenn deine Eltern dich bitten, zum Beispiel deine Schuhe aufzuräumen, dann überleg dir, was kann ich denn noch tun in diesem Sinne, um darüber hinaus noch zu gehen? Vielleicht stehen da noch die Schuhe deiner Schwester und dann räumst du sie gleich mit auf. Das ist die Art von Gehorsam, die Paulus hier im Sinn hat. Und jetzt höre ich schon manche von euch sagen, Alex, ist das nicht etwas übertrieben? Ist das nicht, gehst du nicht etwas zu weit? Ist das nicht etwas zu viel verlangt? Warum sollte ich denn sowas da noch tun? Warum sollte ich da noch drüber hinausgehen, was meine Eltern mir gesagt haben? Und da vielleicht sagst du, Alex, wenn du meine Eltern kennen würdest, du stellst dir das so leicht vor, du weißt gar nicht, wie die drauf sind, wie anstrengend die manchmal sind, wie schwierig die sind. Und ich kann mir ein bisschen vorstellen, wie anstrengend Eltern sein können. Ich hatte selber Eltern und bin dankbar dafür. Und jetzt bin ich selber Vater und weiß, wie anstrengend und wie unvollkommen Eltern sind. Ich weiß es aus eigener Erfahrung und ich denke, das können alle Eltern hier im Raum bezeugen, dass sie sagen, nein, wir sind nicht die perfekten Eltern. Wir machen selber viele Fehler, wir haben unsere Macken, wir sind genauso Sünder wie alle anderen Menschen. Und Paulus sagt trotzdem, gehorcht euren Eltern und gibt uns das als Gottes Wort weiter. Gehorcht den Eltern, die Gott euch gegeben hat. Nicht irgendwelchen imaginären, perfekten Traumeltern, die es nicht gibt, sondern den Eltern, die Gott euch gegeben hat, denen sollt ihr gehorchen. Auch wenn sie nicht perfekt sind. Und das weiß Gott genauso und Jesus genauso, wie wir es aus eigener Erfahrung wissen. Und trotzdem ruft er uns dazu auf, unseren Eltern zu gehorchen. Und er nennt den Kindern einige Gründe dafür. Er sagt, erstens ist es gut und richtig, den Eltern zu gehorchen. Und damit sagt er, es ist so ein allgemeiner Grundsatz, der in allen Kulturen eigentlich gilt, dass es richtig ist, den Eltern zu gehorchen. Das hat Gott uns so, als er uns gemacht hat, aufs Herz geschrieben. Schon der alte Grieche Pythagoras, den manche vielleicht noch aus Mathe kennen, der hat schon 6 Jahrhunderte vor Paulus gesagt, dass es, und er benutzt hier das gleiche Wort, dass es richtig ist, seinen Eltern zu gehorchen. Und er sagt dann, weil unsere Eltern unsere frühesten und größten Wohltäter sind. Das heißt, es ist gut und richtig, unseren Eltern pflichtbewusst gegenüber zu sein, denn sie haben eigentlich alles für uns getan. Sie haben uns zur Welt gebracht, oder unsere Mutter hat uns zur Welt gebracht, sie haben uns das Leben gegeben, sie haben unsere Windeln gewechselt, sie haben uns den Brei gefüttert, sie haben uns aufgezogen, sie haben so viel investiert. Dann ist es nur gut und richtig, dass wir ihnen gehorsam sind. Und dann zitiert er als zweites 1 der 10 Gebote. Das wird eigentlich jedes Kind verstehen. Warum sollen wir unseren Eltern gehorchen? Weil es schon Gott in den 10 Geboten sagt. Er hat es uns geboten, weil Gott es uns sagt. Und er sagt sogar, guck mal, das Gebot hier ist das erste Gebot mit einer Verheißung, mit einer direkten Zusage von Gott, nämlich damit es dir gut geht und du ein langes Leben auf der Erde hast. Das soll heißen, Gott wird deinen Gehorsam belohnen. Es wird dir gut gehen. Es wird dein Leben, oder Gott wird dein Leben segnen als ein Lohn dafür, dass du deinen Eltern gehorsam gewesen bist. Und dann vielleicht der dritte und wichtigste Grund steckt in diesen Worten, gehorcht eure Eltern im Herrn. So übersetzen das die meisten Übersetzungen. Und die neue Genfer Übersetzung macht deutlich, was damit gemeint ist. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, so möchte es der Herr, dem ihr gehört. Diese 2 Worte im Herrn bringen diesen Coram Deo-Gedanken, den ich am Anfang versucht habe auszuführen, sie bringen uns zu diesem Gedanken zurück. Wenn christliche Kinder ihren Eltern gehorchen, dann tun sie das, weil sie Jesus Christus, der Herr, erlöst hat, weil er sie erkauft hat und sie jetzt in Gemeinschaft mit ihm leben. Deshalb tun sie es für Jesus. Sie tun es für den Herrn. Und liebe Kinder, wenn ihr euren Eltern gehorcht, dann tut ihr es so, als würdet ihr Jesus Christus höchstpersönlich gehorchen. Das heißt, selbst so langweilige Dinge und unaufregende Beschäftigung wie Spülmaschine ausräumen oder was auch immer es ist, ist Teil eures Gottesdienstes, Teil eurer Jesus-Nachfolge. Und deshalb gibt es diese Aufteilung nicht. Sonntagsgottesdienst, der Rest des Lebens irgendwie, Familienalltag. Nein, das ist ein Ganzes. Selbst unser Familienleben leben wir Coram Deo in dem ständigen Bewusstsein, dass der Herr uns erlöst hat, dass wir in Gemeinschaft mit Christus sind und dass wir ihm jetzt durch unser ganzes Leben dienen. Und dann kann selbst unser Gehorsam gegenüber unseren Eltern Und ja, selbst wenn wir die Eltern, die Schwachheit unserer Eltern auch kennen, selbst dann kann es eine freudige Sache werden, weil wir uns jedes Mal bewusst machen können, ich tue es für meinen Herrn. Wenn wir uns fragen, warum tue ich das gerade, können wir sagen, ach ja, Herr, ich tue es für dich. Ich mache es für dich, weil du dich aus Liebe zu mir ganz hingegeben hast. Weil du dich für mich aufgeopfert hast, möchte ich jetzt dieses vergleichbar kleine Opfer bringen und meinen Eltern gehorchen. Und lasst uns dabei nie vergessen, dass Jesus seinen Eltern in vollkommener Weise gehorsam war. Aber er hatte kein gutes und langes Leben auf der Erde. Nein, er ist als junger Mann am Kreuz gestorben für uns. Er hat den Wert seines perfekten Gehorsams, mit diesem Wert hat er unsere Freiheit erkauft, weil er uns liebte, weil er wollte, dass wir nicht mehr unter dem Fluch des Sündenfalls leben. Das heißt, in zersplitterten Beziehungen, in der Familie, aber auch getrennt von Gott. Er wollte, dass wir in Gemeinschaft mit Gott leben können und in Gemeinschaft, in Harmonie mit unseren Mitmenschen, auch mit unseren Eltern. Deshalb ist er für uns gekommen und hat dieses perfekte Leben für uns gelebt und ist dann für uns hingegeben, damit wir befreit werden von diesem Fluch. Wir können jetzt Coram Deo leben, ohne Furcht vor Gott, in der Gegenwart Gottes sein und in Harmonie mit unseren Mitmenschen, so wie Gott sich das von Anfang an gedacht hat. Und in christlichen Familien, sagt Paulus, ist das so ein Aspekt, wie Jesus Christus wieder heil macht, wie er repariert, was durch die Sünde kaputt gemacht wurde. Es ist nämlich letztlich die Sünde, die in unserer Welt alle Probleme verursacht. Und es ist für Sünde, für die Jesus gestorben ist, um uns davon frei zu machen. Es ist Sünde, die uns rebellieren lässt gegen unseren Eltern, und Jesus ist gekommen, um uns davon zu befreien. Und vielleicht ist das schon jetzt die Überleitung zu den Eltern, weil wir können hier schon den Bogen zu den Eltern schlagen. Wir sagen unseren Kindern ja auch bisweilen, dass sie uns gehorchen sollen. Und was sagen wir ihnen dann, warum sie uns gehorchen sollen? Oder warum sie überhaupt in ihrem Leben nach den Geboten Gottes leben sollen? Damit sie uns nicht vor anderen Menschen blamieren? Ich glaube, damit offenbaren wir nur unsere eigene Selbstgerechtigkeit, dass uns es wichtig ist, was andere von uns denken oder meinen, dass wir eine Gerechtigkeit haben und unsere eigene Sünde nicht zugeben können. Oder auch es okay ist, wenn unsere Kinder nicht immer das tun, was Gott will. Oder sagen wir ihnen, damit wir endlich unsere Ruhe haben? Ruhe ist das Stichwort hier. Damit wir endlich unsere Ruhe haben? Nein, wie selbstsüchtig wäre das, wenn wir einfach unseren Kindern sagen, gehorcht uns, damit ich endlich meinen, was auch immer, was ich machen möchte, tun kann. Nein, das ist nicht das, was wir tun wollen. Damit würden wir unser Komfort, unser Wohlbefinden über die Herzen unserer Kinder stellen. Oder sagen wir ihnen vielleicht sogar, damit sie nicht bestraft werden? Von Gott oder von uns. Und damit zeigen wir auch nur, dass wir noch in dem Bewusstsein der Gnade Gottes wachsen müssen. Denn es ist nicht Angst vor Strafe, die uns letztlich das tun lässt, was Gott von uns möchte, was uns Gott aus reinem Herzen lieben lässt, sondern es ist immer das Bewusstsein von der Gnade Gottes, immer das Bewusstsein, dass er uns zuerst geliebt hat, was uns dann dazu bringt, ihm zu gehorchen und seinen Willen zu tun. Also lasst uns unseren Kindern immer wieder die richtigen Gründe dafür nennen, warum sie nach den Geboten Gottes leben sollten. Lasst uns dann auch zu dem kommen, was Paulus hier den Eltern sagt. Sie sind als nächstes dran, sage ich mal. Was heißt es für uns als Eltern oder für Eltern, Coram Deo zu leben? Und ich lese uns nochmal Vers 4. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie nach den Maßstäben und Ermahnungen des Herrn. Also vielleicht fragen wir uns, warum werden hier jetzt nur die Väter angesprochen und nicht beide Elternteile? Also ich bin der Meinung, beide sind hier angesprochen. Was er sagt, gilt für beide. Wir sehen, es gibt immer dieses Paar, Beziehungspaar, Ehefrau, Ehemann und dann auch später. Und im ersten Teil werden die Kinder angesprochen und sie sollen ihre Eltern ehren. Sie sollen Vater und Mutter ehren. Von daher bezieht sich diese Aufforderung auch auf die Mütter. Aber ich denke, dass das daran oder damit zusammenhängt, dass Paulus einen ganz konkreten Gegenentwurf zu dem damaligen vorherrschenden Verhältnis schaffen wollte, was es bedeutet, ein Vater zu sein. Also der Vater war wirklich wie so ein Herrscher der Familie, der in allen Belangen das Sagen hatte, der alle Rechte in der Familie hatte, der alles mit seinen Kindern tun konnte. Und Paulus nimmt sie jetzt hier mal ganz bewusst sich vor und sagt, hey, wenn ihr zu Christus gehört, dann habt ihr eine besondere Verantwortung, eine Art von Vater zu sein, die der Vaterschaft Gottes ähnelt und nicht ein Abbild ist von dem, was vielleicht kulturell um euch herum passiert. Und deshalb ist, was Paulus hier sagt, ein radikaler Gegenentwurf zu dem, was gang und gäbe war, wie Väter zu der damaligen Zeit gelebt haben. Paulus, was er als erstes tut, er stellt nämlich erstmal diese uneingeschränkte Macht, die Väter in der damaligen Kultur hat, er stellt das total in Frage, weil er sagt, ja, auch der Pater Familias, das Oberhaupt der Familie, soll Coram Deo leben. Auch er soll sich in dem Fall bewusst machen, dass er unter Gott steht, dass Gott die höchste Autorität ist, auch in der Familie, auch über ihn. Und deshalb soll er seine Kinder nach den Maßstäben und nach den Werten und nach den Ermahnungen des Herrn Jesus Christus erziehen und nicht nach seinen eigenen willkürlichen Maßstäben. Also er gibt ihn erstmal oder den Eltern, bevor er zu dem Positiven kommt, was es denn heißt, die Kinder zu erziehen, sagt er erstmal, was Eltern nicht tun sollen, nämlich ihre Kinder zum Zorn reizen. Ich hatte diese Woche schon ein Gespräch darüber, ja, was heißt denn das überhaupt, die Kinder nicht zum Zorn zu reizen. Und ich glaube, es bedeutet nicht, dass die Entscheidungen, die wir als Eltern treffen oder die Erziehungsmaßnahmen, die wir für unsere Kinder ergreifen, dass sie immer auf Gegenliebe von unseren Kindern stoßen müssen. Dann würden wir uns zum Spielball unserer Kinder machen oder den launischen Kinderherzen machen und sie würden am Ende des Tages entscheiden, wo es lang geht und ja, wie wir leben oder wie wir sie erziehen. Kinder müssen Grenzen gesetzt bekommen und sie müssen auch den Frust erleben dürfen, an diese Grenzen zu stoßen, denn wir lieben unsere Kinder dann, denke ich, am meisten, wenn wir auch mal Nein sagen und dann auch bei den Nein bleiben, auch wenn das, und das haben wir schon ganz oft erlebt, auch wenn das bei unseren Kindern einen Wutausbruch auslöst. Und das kann nicht damit gemeint sein, dass wir unsere Kinder nicht zum Zorn reizen sollen, dass sie immer zufrieden sind und sich nie über uns emotional aufregen. Das ist damit nicht gemeint. Also es geht nicht um ein kurzzeitiges Aufflammen von Emotionen, sondern es geht um eine gefestigte, festgewordene Abneigung eigentlich. Eine Erbitterung gegen die Eltern. Vielleicht auch eine Erbitterung gegen das Leben. Eine Bitterkeit, die sich in dem Herzen der Kinder festgesetzt hat. Wir haben eine Parallelstelle, die uns etwas Licht darauf wirft im Kolosserbrief. Da schreibt Paulus nämlich, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, denn damit erreicht ihr nur, dass sie mutlos werden, dass sie unwillig werden, verzagt werden, verschüchtert, verdrossen. Das sind Worte, die da auch aufgeführt werden in unterschiedlichen Übersetzungen. Und Paulus sagt hier eigentlich das, was Eltern, oder die meisten Eltern, würde ich sagen, intuitiv eigentlich wissen. Als Eltern haben wir eine unglaubliche, fast schon unheimliche Macht über unsere Kinder. Ein Autor hat das so geschrieben, er sagt, es ist eine ernste Sache, Vater zu sein, weil man so viel Macht über sein Kind hat. Eine Macht, die das Kind brechen oder es erheben kann. Wir können unseren Kindern entweder viel Gutes mit auf den Weg geben oder ihnen Wunden zufügen, die nie zu heilen scheinen. Es scheint fast überall so zu sein, dass es in jeder Familie eine Geschichte gibt, wo die Versäumnisse der Eltern oder besonders der Väter zu großem Leid in der Familie geführt haben und zu großem Leid dann bei den Kindern. Und oft wurde das dann an die nächste Generation weitergegeben. Und ich weiß nicht, ob ich hier diese Geschichte schon mal erzählt habe, aber mein Urgroßvater, der hat im Ersten Weltkrieg, wurde durch einen Giftgasangriff verletzt und dann haben ihm die Ärzte gesagt, dass er zeugungsunfähig ist. Als dann seine Frau schwanger geworden ist von ihm, hat sie ihm vorgeworfen, er hätte sie betrogen und sie hat nie das Kind, was sein Kind war, als sein eigenes Kind angenommen. Obwohl, was zu der Zeit noch relativ neu war, dass mit einem Vaterschaftstest nachgewiesen wurde, dass es sein eigenes Kind war. Und das hat natürlich im Leben meines Großvaters Spuren hinterlassen. Er ist ohne die Liebe seines leiblichen Vaters aufgewachsen, der ihn nie als seinen Sohn anerkannt hat. Und auch das hat dann ihn wiederum geprägt, wie er meine Mutter erzogen hat. Und wir wissen es aus der Erfahrung, wir sehen es überall, welchen Unterschied es macht, ob ein Kind aufwächst mit einem liebenden Vater oder mit einem tyrannischen Vater, wenn man es so sagen kann. Soziologen haben das in Fülle erforscht und zeigen auf, wie viele Probleme in der Gesellschaft eigentlich darauf zurückzuführen sind, dass Kinder nicht die Zuneigung von Vätern bekommen haben, die sie eigentlich brauchen, sondern ohne Väter aufgewachsen sind oder mit Vätern, die ständig abwesend sind und passiv sind und nicht da sind oder sogar mit gewaltsamen Vätern aufgewachsen sind. Und Paulus sagt hier, durch unseren Herrn Jesus Christus können wir diesem Weitergeben von Gewalt, diesem Weitergeben, wir können dem ein Stoppschild entgegenstellen. Nicht aus unserer eigenen Kraft, aber weil wir Gott, den himmlischen Vater, kennengelernt haben. Und wir können von ihm lernen, was es bedeutet, ein Vater zu sein. Wir können es ganz neu lernen. Wie sieht es denn aus, Kinder nicht zum Zorn zu reizen? Wie kann das konkret aussehen? Und hier ist mal eine Liste von Verfehlungen auf Seiten der Eltern, die am Ende zu Erbitterung, zu sehr viel Mutlosigkeit und Verdruss bei unseren Kindern führen können. Zum Beispiel übermäßig strenge Disziplin, unangemessen harte Forderungen, Machtmissbrauch, Willkür, Ungerechtigkeit, ständiges Nörgeln und Verurteilen, ein Kind gegenüber den anderen Kindern als Lieblingskind behandeln und zu bevorzugen, Demütigung des Kindes und dann jede Form von grober Unempfindlichkeit gegenüber den Bedürfnissen und Empfindungen des Kindes. All das kann dazu führen, dass unser Kind am Ende, ja, wie es zum Zorn reizen, es erbittert wird. Und als Eltern müssen wir uns hier deshalb anhand von dem Wort Gottes, wir müssen uns selbst prüfen und fragen, gibt es in unserem Leben ungesunde Muster, die auf Dauer meinem Kind schaden können? Und wenn das so ist, ist es nicht zu spät, auch Dinge zu verändern. Es ist nicht zu spät, Buße zu tun und mit Gottes Kraft einen neuen Weg einzuschlagen. Es ist nicht zu spät, auf unser Kind zuzugehen und uns zu entschuldigen für die Fehler, die wir gemacht haben. Vielleicht ganz konkret, um das noch konkreter zu machen, erwarte ich zu viel von meinem Kind? Habe ich eine so hohe Anforderung, eine so hohe Messlatte, dass sie meinen Ansprüchen nie genügen können? Dass ich sage, ja, eine 2 ist ja schon ganz gut, aber wenn du dir wirklich Mühe gegeben hättest, dann hätte es doch auch eine 1 sein können. Oder manchmal lassen wir sie durch unsere Worte oder manchmal auch durch unsere Blicke, die ja viel mehr sagen können als 1000 Worte, lassen wir sie einfach entmutigt und mutlos zurück. Oder hier sind auch ein paar Sätze, die wir zu unserem Kind meines Erachtens nie sagen sollten. Zum Beispiel, das ist dann so diese Art Willkür, dass wir sagen, das ist mir egal, dass ich dir versprochen habe, dass wir heute Nachmittag noch spielen. Ich habe mich jetzt anders entschieden und das hast du jetzt so zu akzeptieren. Wenn wir so auf Dauer mit unserem Kind umgehen, wird es irgendwann ja erbittert sein. Oder wieso kannst du nicht einfach so sein wie dein Bruder? Der kriegt das doch auch hin. Solche Sätze können tiefe Wunden in den Herzen unserer Kinder zurücklassen. Also Paulus nimmt hier mit diesem starken Nein die Eltern, aber besonders die Väter in die Verantwortung, ihre von Gott gegebene Überlegenheit und damit auch oder auch Autorität und Macht im Leben der Kinder nicht zu missbrauchen, sondern sie zu ihrem Besten einzusetzen und nicht ihnen dadurch Schaden zuzufügen. Und das ist in der Bibel durchweg so, dass Autorität per se nicht etwas Schlechtes ist. Also manche reagieren jetzt darauf und sagen, nein, das muss quasi auf einer Ebene sein und es darf diesen Unterschied zwischen Eltern und Kindern gar nicht geben. Nein, das Problem ist nicht, dass es diese Autorität gibt, die Gott gegeben hat, sondern das Problem ist, dass sie falsch eingesetzt wird und nicht zum Wohl der Kinder eingesetzt wird. Aber kommen wir jetzt noch zu dem, was Paulus uns positiv mitgibt, den Eltern positiv mitgibt. Er sagt, er zieht sie nach den Maßstäben und Ermahnungen des Herrn. Also, wenn Machtmissbrauch und so ein tyrannisches Elternsein das eine Extrem ist, das es zu vermeiden gilt, ist Vernachlässigung im Sinne einer Laissez-faire-Erziehung, dass man einfach alles durchgehen lässt und sie alles tun lässt, was sie wollen. Das ist das entgegengesetzte Extrem. Und wie so oft ist es so, dass man von zwei Seiten vom Pferd fallen kann. Und Paulus sieht hier ein Aufziehen der Kinder vor, ein ganzheitliches Aufziehen, dass natürlich über die körperlichen Bedürfnisse unserer Kinder, die Grundbedürfnisse unserer Kinder hinausgeht. Also wir sollen ihnen Nahrung geben und Kleidung und Schutz. Das ist so, sag ich mal, die Grundbedürfnisse, die sie haben. Aber es bedeutet mehr. Heute würde man wahrscheinlich noch Internet als ein weiteres Grundbedürfnis dazu zählen. Für uns kommt das Thema Internet und Mediennutzung, glaube ich, noch größtenteils auf uns zu. Und ich habe da noch selber nicht so viel Erfahrung gemacht, aber ich möchte ein Buch empfehlen zum gesunden und weisen Umgang mit Medien, nämlich das Buch von Andy Crouch, das leider bis jetzt auf Englisch erschienen ist, The Tech-Wise Family. Das ist sehr empfehlenswert, sich einfach mal darüber zu reflektieren, wie wollen wir mit Medien in unserer Familie umgehen. Aber es geht mehr als um diese Grundbedürfnisse, sondern es geht auch um die sozial-emotionalen Bedürfnisse und vor allem die geistlichen Bedürfnisse unserer Kinder, denen wir begegnen sollen. Ich denke, Kinder müssen mindestens einmal täglich hören, dass wir sie lieben, und sie müssen diese Zuneigung von uns bekommen, auch körperliche Zuneigung. Das ist das, was sie brauchen, um sich gesund zu entwickeln. Und dann haben wir auch als christliche Eltern eine unheimlich große Verantwortung und wichtige Aufgabe, unseren Kindern darauf vorzubereiten, in dieser Welt, die sich von Gott abgewandt hat, auf ein Leben in dieser Welt vorzubereiten. Und sie werden, und das macht vielen Eltern vielleicht Angst, sie werden irgendwann den Schutzraum unserer Familie verlassen und dann auf eigenen Füßen stehen. Und auf diesen Tag gilt es, sie vorzubereiten. Das bedeutet nicht nur, dass sie lernen, sich selber etwas zu essen zu kochen, sondern dass sie geschult werden von uns in einem moralischen Urteilsvermögen, dass sie erkennen können, was ist gut, was ist richtig, dass sie lernen, nach christlichen Tugenden und Werten zu leben. Und das bedeutet vor allem, dass wir ihnen dieses Leben als Christen vorleben müssen, weil, wie heißt es so schön, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Sie lernen es am Ende durch unser Vorbild. Das ist das, was Paulus hier meint. Und dann sagt er, neben dem Leben mit ihm kommt hier noch dieses Wort Ermahnung. Das ist neben all dem, was wir für unsere Dinge oder für unsere Kinder und mit unseren Kindern tun, kommt auch dieser Aspekt, dass wir sie lehren, dass wir sie unterweisen mit Worten. Wo nötig sogar ermahnen und korrigieren, manchmal sogar auch warnen. Das hat Paulus auch für unsere Erziehung unserer Kinder im Sinn, dass wir sie lehren. Und ich möchte ganz besonders den Vätern Mut machen, wirklich diese wichtige Rolle als geistliche Hirten in unserer Familie auszuleben, dass wir mit unseren Kindern beten, dass wir mit unseren Kindern in der Bibel lesen und mit ihnen darüber sprechen, dass wir sie immer wieder in alltäglichen Alltagssituationen auf Jesus hinweisen und mit ihnen über Jesus nicht nur als unser Vorbild und Lehrer, sondern vor allem als unserem Retter sprechen. Für uns als Familie sind es eigentlich, auch wenn das komisch klingt, sind es immer ganz besondere Momente, wenn wir so den Karren richtig in den Graben gefahren haben, sag ich mal, wenn wir uns in die Haare bekommen haben, wodurch einfach unser sündiger Egoismus zutage gefördert wird. Und dann sitzen wir da und denken so, was jetzt? Und dann sagen wir oft zu unseren Kindern, wisst ihr was, Kindern, deshalb brauchen wir Jesus. Keiner von uns ist perfekt. Wir alle haben Sünde in unserem Herzen. Wir alle machen Fehler. Wir verletzen euch mit dem, was wir sagen. Es tut uns leid, aber deshalb ist Jesus gekommen. Und er ist unser Retter geworden. Und ich denke, das ist vor allem Paulus' Hauptanliegen, dass unsere Erziehung letztlich eine christliche Erziehung sein soll. Das sehen wir hier auch an diesen Worten, dass wir sie nach den Maßstäben und Ermahnungen des Herrn erziehen sollen. Unsere Erziehung soll sich in unseren Zielen, in unseren Methoden und in dem, was wir ihnen mit vermitteln, was wir ihnen weitergeben, an dem orientieren, was Jesus Christus für uns bedeutet, wer er für uns ist. Und das ist letztlich die Hauptaufgabe für uns als Eltern, auch unsere Hauptverantwortung, die wir nicht an irgendjemand anders delegieren können, sondern es ist unsere Aufgabe, unsere Kinder zu Jesus zu führen und dass auch sie Coram Deo leben möchten, dass auch sie vom Evangelium von Jesus Christus ergriffen werden und verändert werden. Und ich glaube, für Eltern gibt es keine größere Freude, als die eigenen Kinder irgendwann zu sehen, wie sie mit Jesus unterwegs sind. Das ist der größte Wunsch, denke ich, für uns als Eltern. Und wir sind uns bewusst, wie abhängig wir von Gott dafür sind, dass wir das nicht selber in ihn hervorrufen können. Das ist immer ein Geschenk der Gnade Gottes ist, wenn Kinder aus christlichen Familien auch mit Jesus gehen. Und wir wissen, dass wir das nicht in unserer Hand haben. Wir wissen, dass Gott letztlich unsere Kinder retten muss. Aber Gott hat uns hier einen Satz gegeben und das ist, sag ich mal, unsere Pflicht. Und die wollen wir nicht vernachlässigen. Wir wollen das tun, was der Herr uns als Eltern aufgetragen hat, denn er möchte auch uns dazu gebrauchen, unsere Kinder zu sich zu ziehen und zu Jesus zu ziehen. Also Paulus sagt, Kinder, gehorcht euren Eltern und Eltern, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie nach den Maßstäben und Ermahnungen des Herrn. Das ist wie dieses Leben mit Gott, dieses Leben vor Gott im Angesicht Gottes in der Familie aussieht. Und vielleicht geht es uns jetzt so, dass wir sagen, wow, das ist ganz schön anspruchsvoll. Wer von uns kann denn diese Aufforderung hören und von sich behaupten, ja, das gelingt mir, das so ganz zu erfüllen und ganz zu genügen. Und ich will euch sagen, keinem von uns gelingt es, das so auszuleben. Keinem von uns gelingt es, jeden Tag, jede Minute Coram Deo zu leben. Keiner von uns ist der vollkommene Sohn oder die vollkommene Tochter und keiner von uns ist der vollkommene Vater oder die vollkommene Mutter. Aber je mehr wir uns dessen bewusst werden, dass wir in dem, was Gott uns sagt, dass wir immer das nicht ganz erfüllen können, je mehr uns das bewusst wird, desto größer steigt oder wird unsere Wertschätzung für den Sohn, der seinen himmlischen Vater in vollkommener Weise gehorsam war, Jesus Christus. Er ist aus Gehorsam zum Vater Mensch geworden und hat sich dann sogar irdischen Eltern unterstellt und war auch diesen Eltern als Kind in perfekter Weise gehorsam und hat ihnen gehorcht. Und Jesus war in gewisser Weise, auch wenn er keine eigenen Kinder hatte, er war auch der perfekte Vater, das perfekte Elternteil. Er hat mit seinen Jüngern, er hat sie oft mit meine Kinder angesprochen, er hat sie gesehen als seine geistlichen Kinder und er hat sie angeleitet und unterwiesen und ihnen vorgelebt und für sie gebetet. Und er hat das auf eine Weise getan, die unter Menschen noch niemand annähernd erreicht hat. Er ist der perfekte Vater, die perfekte Mutter, auch wenn er keine eigenen leiblichen Kinder hatte. Also Jesus hat in vollkommener Weise Coram Deo gelebt. Er hat das perfekt ausgelebt. Und das Schöne ist, er ist nicht einfach nur unser Vorbild geworden, sondern er ist für uns dieser perfekte Mensch geworden, der für uns das perfekte Leben gelebt hat und dann für uns gestorben ist, um das Versagen unserer Sünde zu vergeben. Und jetzt hat er uns nicht nur unsere Schuld vergeben, er rechnet uns nicht nur seine Gerechtigkeit an, sondern er hat uns seinen Geist gegeben. Und dieser Geist, den er uns gegeben hat, der befähigt uns Schritt für Schritt, wenn wir im Glauben leben, zu lernen, was es bedeutet, seinem herrlichen Vorbild zu folgen. Und das können wir mit Mut tun, weil dieser Geist immer mit uns ist und in uns ist und Jesus so mit uns ist und in uns ist. Lasst uns beten und darum bitten, dass Jesus uns hilft, das zu tun, was er uns hier gesagt hat. Herr, wir danken dir dafür, dass du dein Leben in vollkommener Weise vor Gott gelebt hast, dass du Mensch geworden bist und das perfekte Leben für uns gelebt hast, dass wir nicht leben konnten aufgrund unserer Sünde. Und du rechnest uns deine Gerechtigkeit an. Und das ist unser Trost, ganz besonders, wenn wir uns unserer Schwachheit bewusst werden, in unserem Elternsein, in unserem Kindsein und auch in unserem Leben als Christen, wenn wir vielleicht gerade nicht mehr zu Hause leben und keine Kinder haben. Deine Gerechtigkeit rechnest du uns an. Und du hast uns deinen Geist gegeben, dass wir jetzt jeden Moment lernen können, Coram Deo zu leben, in dem Bewusstsein, dass wir jeden Moment in der Gegenwart Gottes stehen, dass er unser Gott ist. Und wir wollen dich bitten, dass du uns dabei hilfst, dass du uns, wenn wir Kinder sind, hilfst, unseren Eltern zu gehorchen, wenn wir Eltern sind, hilfst, dass durch unser Verhalten unsere Kinder nicht zum Zorn gereizt werden, sondern dass wir sie aufziehen nach den Maßstäben und den Ermahnungen des Herrn, dass sie dich durch uns kennenlernen und dass sie vorbereitet werden auf ein Leben mit dir. Bitte, hilf du uns dabei, hilf uns auch als Gemeinde dabei, das gemeinschaftlich zu leben, dass wenn wir vielleicht keine leiblichen Kinder haben wir in der Gemeinde, die Kinder sehen und uns in sie investieren und ihnen das vorleben, was du uns geboten hast und auf dich hinweisen. Bitte hilf du uns dabei und segne uns du dafür. Amen.